Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Täglich Happy Hour und heute mit der Steffi. Sie hat Tabletten missbraucht und auch den Alkohol. Sie hatte mit Ängsten zu tun und heute geht es ihr so viel besser. Sei gespannt, was sie erzählt. Viel Spaß! Hallo liebe Stefanie!
Hallo lieber Ruben!
Schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Wie geht's dir?
Ja, danke für die Einladung. Also mir geht's eigentlich, ja, ich bin dankbar, dass ich gerade zu Hause bin. Ich bin krankgeschrieben, weil ich mir irgendwie einen Atemwegsinfekt eingefangen habe. Aber heute kann ich schon wieder reden. Das ist ganz gut.
Ja, wir hören dich klar und deutlich. Dann gute Besserung auf dem Weg.
Dankeschön.
Und schön, dass du Zeit hast. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen?
Ja, hallo, mein Name ist Steffi und ich bin Alkoholikerin. Ja, das fiel mir nicht immer so leicht zu sagen und ich bin froh, dass ich inzwischen an diesen Punkt gekommen bin, wo ich wirklich sagen kann, ich bin Alkoholikerin und ich leide unter dieser tödlichen Krankheit. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo Alkohol eine große Rolle spielte und auch psychische Erkrankungen. Mein Vater war Alkoholiker und ist ja sehr gewalttätig gewesen, auch meiner Mutter gegenüber. Und meine Mutter ist halt gegangen, als ich 8 Jahre alt war und hat uns bei, also ich habe noch 2 Geschwister, uns bei meinem Vater gelassen. Und ja, der Alkohol war eigentlich immer präsent in meinem ganzen Leben. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, nein, ich will nie so werden wie mein Vater. Ich möchte nie Alkoholikerin werden und ja, doch bin ich es geworden. Ich habe zwar erst ziemlich spät angefangen zu trinken, also ich war 27, als ich angefangen habe zu trinken, aber ich hatte vorher halt auch schon dieses alkoholische Denken eigentlich immer und ja, bin also froh, dass ich jetzt an diesem Punkt gelangt bin, wo ich sagen kann, ich bin Alkoholikerin und ja, benutze sozusagen meine Kindheit nicht mehr dazu, eben in diesem Opferding zu sein, sondern ja, mir hat das eigentlich ganz gut getan, weil ich ganz viele andere Diagnosen hatte und ich dachte immer, nein, ich bin keine Alkoholikerin, weil ich habe ja eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Verbitterungsstörung und die und jene Störung und ja doch, ja, bin ich irgendwann dazu übergegangen, Alkohol zu trinken. Also in meiner Kindheit konnte ich den Alkohol weglassen, der ja eigentlich wirklich eher so das Symptom ist oder die Lösung für mich war. Aber ich habe mich ganz anders ausagiert. Ich bin in eine Magersucht geflüchtet oder ich habe ganz extrem Sport getrieben. Also mein Zweck war es eigentlich immer, ja, mich so aus dieser Welt wegzumachen. Also mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich alles Mögliche benutzt, um ja nicht so die Wirklichkeit zu spüren und nicht so im Hier und Jetzt zu sein. Und ja, ich bin wirklich froh, dass ich erkennen konnte, dass ich eben Alkoholikerin bin oder beziehungsweise nur Alkoholikerin und dass es, ja, dass das nicht schlimm ist. Also ich habe mich wirklich mein Leben lang irgendwie fertig gemacht, selber, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, weil ich immer irgendwelche Dinge benutzt habe, um ja nicht wirklich da zu sein oder um eben ja geistig abwesend zu sein. Und ja, jetzt habe ich halt die Lösung gefunden, also und merke halt, dass die nicht mehr so im Alkohol liegt oder ich habe auch Tabletten missbraucht, dass ich mich eben nicht durch ja bestimmte Substanzen irgendwie wegmachen kann, sondern ja, dass ich irgendwas brauche in mir und um mich, was so dieses Loch, was ich immer gefühlt habe, also ich habe immer gedacht, so ich gehöre in dieses Leben nicht rein und dieses Leben auszuhalten war unheimlich schwierig und ja, jetzt komme ich langsam so zu dem Punkt, wo ich denke, jetzt fange ich an zu leben und ich benutze nicht mehr alles, um mich eben ja schlecht zu fühlen, sondern ich gestatte mir auch, mich gut zu fühlen. Und das habe ich eigentlich so mein Leben lang nicht gemacht. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich darf nicht da sein und es darf mir nicht gut gehen. Und ja, das Leben hat es halt so für mich vorgesehen, dass es mir schlecht geht und dass ich irgendwie leiden muss. Und ja, dass dieser Punkt so vorbei ist, also dass ich wirklich inzwischen fühle, dass ich ein Recht auf Leben hat und dass das Leben das eigentlich gut mit mir meint. Da bin ich unheimlich dankbar für.
Das klingt schön, da freuen wir uns mit dir. Steffi, danke. Danke, dass du da so frei erzählt hast, wie du auch aufgewachsen bist. Jetzt hast du gesagt, du hast zwei Geschwister, ja, und dein Papa war Alkoholiker. Mhm. Wie war dann das damals bei dir? Oder wie haben sich deine Geschwister entwickelt? Hatten die auch irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, einen Knacks wegbekommen?
Ja, wir haben alle einen Knacks wegbekommen. Also meine Geschwister, also meine Schwester, die ist schon sehr früh drogenabhängig geworden. Die hat auch richtig schlimme Drogen genommen und trinkt auch so viel. Also ich habe zu meiner Schwester keinen Kontakt mehr, aber so viel ich weiß, ja, trinkt die auch und kifft noch sehr viel. Und die ist halt nie aus dieser Schleife rausgekommen. Also die hat ja auch sehr früh ein Kind bekommen, also 16 war sie und hat damals, also meine Oma hat uns damals zu unserem 18. ein Sparbuch geschenkt, wozu, ja, womit wir mit diesem Geld eben machen konnten, was wir wollten. Und meine Schwester hat das halt genutzt, um einen Entzug zu machen. Also die hat sich irgendwo ein Hotelzimmer genommen und hat versucht, selbst zu entziehen. Und ja, es war wohl ziemlich hart und ja, also sie nimmt spritzt keinen Heroin mehr, aber sie nimmt halt, trinkt halt bis heute noch. Und mein Bruder, der kämpft auch sein ganzes Leben lang. Also zu dem habe ich inzwischen Gott sei Dank wieder ein gutes Verhältnis. Und ja, aber der schafft das ab und zu mal trocken zu sein und so das Gute in sein Leben zu lassen. Aber er stürzt auch ziemlich häufig ab und dann hören wir tagelang oder wochenlang nichts und ja, er kommt da irgendwie wieder raus und ist aber wohl noch nicht so an dem Punkt, wo er wirklich Hilfe von außen annehmen kann. Mhm.
Ja, interessanter Punkt, diese Hilfe annehmen. Da würde ich gern nachher noch drauf eingehen. Vorher nochmal für die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die mit dem Begriff Alkoholiker nicht sowas anfangen können. Vielleicht kann ich es vergleichen mit einem Drogenabhängigen. Das klingt irgendwie noch härter. Mhm. Wenn jemand sagt, er ist drogenabhängig, dann denke ich gleich, okay, der nimmt Drogen. Wenn du jetzt sagst, du bist Alkoholikerin, muss man ja unterscheiden zwischen nass und trocken. Erklär nochmal, was du unter Alkoholismus verstehst. Und du bist ja heute wahrscheinlich trockene Alkoholikerin.
Ja, ich bin Gott sei Dank trocken. Also ich durfte gerade mein erstes trockenes Jahr feiern und
toll, herzlichen jetzt, Glückwunsch.
Danke, bin jetzt heute bei Tag 402.
Cool.
Ja, das ist so diese Machtlosigkeit gegen den Alkohol. Also ich habe mir ganz oft gesagt, ja, heute trinke ich nicht oder ich möchte das kontrollieren und versuche irgendwie heute mal mir nur einen kleinen Piccolo zu kaufen und den zu trinken. Und ja, aber sobald ich das erste Glas wirklich getrunken habe, ja, war da immer so die Gier nach mehr und mich noch mehr wegmachen und mich wirklich, ja, aus dem Leben wegmachen. Und ja, das hat nicht mehr funktioniert mit nur einem Glas, dass ich mich eben besser gefühlt habe, sondern es musste immer mehr sein. Und ja, ich war nachher auch wirklich nicht mehr ansprechbar und habe in meiner eigenen Welt irgendwie gelebt. Ich habe auch nie geglaubt, dass so andere überhaupt mitbekommen, was mit mir los ist, weil ich eigentlich immer noch funktioniert habe. Und habe auch jahrelang wirklich gesagt, nee, bei mir ist das ja nicht so schlimm. Ich kann ja noch denken und ich funktioniere ja noch. Aber im Prinzip hat mich der Alkohol wirklich von allem weggebracht. Also ich habe für mich so mein Leben irgendwie durchkämpft und aber keinen irgendwie mehr mit in mein Leben reingelassen, und weil es wirklich wichtiger war, irgendwie ja zu dem Zeitpunkt zu kommen, wo ich endlich wieder trinken konnte und eine Erlösung irgendwie gespürt habe, die aber nachher eben auch nicht mehr da war, weil der Alkohol mein ganzes Denken irgendwie kaputt gemacht hat. Und
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie lange hat das denn bei dir funktioniert, so dieses, du hast gesagt, du bist funktionierende Alkoholikerin gewesen. Ich nehme an, du hattest ganz normalen Job und konntest dich dann sozusagen nach Feierabend mal ein bisschen wegbeamen. Wie lange hat das Ganze gut funktioniert?
Ja, also es war so bei mir, also ich hatte ich vorhin schon erwähnt, als ich 27 war, zum Alkohol gekommen, da. Und zwar habe in einer Ballettschule unterrichtet als Tanzpädagogin, und da hatte ich eine Schülerin, mit der ich Freundschaft geschlossen habe, die war ein bisschen älter, und in der habe ich irgendwie so einen Mutterersatz gesehen, weil das der erste Mensch war irgendwie so bewusst, der sich für mich interessiert hat. Und ja, die hat halt auch sehr viel getrunken, und wir haben uns irgendwann täglich getroffen und getrunken, und dann bin ich doch zum Alkohol gekommen, weil ja, der mir so die Nähe vorgegaukelt hat, die ich mit dieser Frau eben hatte. Also ich war plötzlich, habe ich alle meine Hemmungen fallen lassen, und es hat sich auch im Moment hat sich das wirklich gut angefühlt. Und ja, irgendwann war der Alkohol aber so präsent, dass ich wirklich auch schon vor dem Unterricht getrunken habe und betrunken zum Unterricht gegangen bin. Und ja, eigentlich immer so meinen bestimmten Pegel gehalten habe, und dadurch konnte ich eben auch funktionieren, glaube ich, weil es eben dieser Pegel war. Also ich habe gemerkt, dass ich unruhig wurde, wenn ich diesen Pegel eben nicht hatte. Und ja, meine Nichte dann hat ein Kind bekommen und konnte für dieses Kind nicht weiter sorgen. Und ich habe dann dieses Kind, bin vom Jugendamt gefragt worden, ob ich Joshua eben aufnehmen kann in meine zu mir, weil ich so die einzige Verwandte war, die irgendwie ihre Arbeit hatte, noch funktioniert hat. Und nach außen hin hatte ich wirklich sah das immer so aus, als ob bei mir im Leben alles in Ordnung ist. Und ich habe dann Joshua zu mir genommen, der war damals 3 Jahre alt, und da konnte ich das erste Mal aufhören zu trinken und bin dann auch fast 10 Jahre trocken geblieben. Also ich dachte, ich bin trocken geblieben. Also ich habe keinen Alkohol mehr getrunken. Aber ich habe in der Zeit halt vermehrt irgendwelche Psychopillen und Antidepressiva und Tavor und Beruhigungsmittel irgendwie missbraucht, um irgendwie so durchs Leben zu kommen. Und mit Corona war dann dieses Homeschooling, und ich habe gemerkt, dass ich war total überfordert so mit dieser Isolation, die ich mir ich hatte eigentlich nur das Kind, und ich habe eigentlich gedacht, oder ich habe gespürt, dass ich im Prinzip diese ganzen 10 Jahre, die ich dachte, dass ich trocken sei, eigentlich nur für Joshua trocken geblieben bin, weil ich eben nicht wollte, dass der in solcher Umgebung aufwächst, wie ich aufgewachsen bin. Und ja, ich bin dann vom Pferd gefallen und habe Tramadol bekommen, und durch diese Schmerzmittel habe ich dann wieder so einen richtigen Rausch bekommen, und hat mir der aber nicht mehr ausgereicht, und ich bin wieder zurück zum Alkohol gekommen. Und ja, da fing es dann wieder an. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Ich habe mich jetzt ein bisschen
verzettelt. Das ist schon gut so, was wir jetzt alles gehört haben, auch mit den Tabletten. Und vielleicht darf ich da nochmal nachfragen. Ja. Tabletten sind ja jetzt doch einfach zu bekommen, und der Arzt verschreibt es einem. Du hast gesagt, du hattest Schmerzen durch deinen Unfall. Das sind ja die Ärzte ganz schnell dabei, Tabletten zu verschreiben. Und man kann ja in Deutschland, das ist auch interessant, finde ich, zu verschiedenen Ärzten gehen und jedem das Gleiche oder was anderes erzählen, und alle verschreiben einem Tabletten. Das geht in anderen Ländern zum Beispiel nicht. In Spanien war ich jetzt vor kurzem, da wird das alles in einer Datenbank gesammelt, und der Arzt sieht sofort, mein Kollege hat Ihnen ja letzte Woche was verschrieben, das kann ich nicht nochmal machen. Bei uns in Deutschland ist das ja so einfach wie zum Kiosk zu gehen und sich einfach Alkohol zu kaufen. das kriegen ja auch 14-Jährige hin, die einfach älter aussehen. Beschreib doch mal den Missbrauch der Tabletten, den du da vielleicht betrieben hast.
Ja, ich habe das gar nicht so als Missbrauch gesehen. Also ich bin nur zu einer Ärztin gegangen und die hat mir aber, die hat mir halt Tabletten verschrieben und weil ich halt auch noch körperliche Symptome hatte. Also ich habe ganz doll Rückenschmerzen und es gibt ja für alles irgendwie Mittel und ich habe das auch immer als legitim gesehen, weil es war ja schließlich vom Arzt verschrieben und ja, ich konnte das eigentlich jetzt erst so erkennen, dass ich diese Tabletten wirklich missbraucht bin, wo ich bin ja bei AA und habe da das Programm gearbeitet und ja, da hat meine Sponsorin mich eigentlich darauf hingewiesen, dass Tabletten im Prinzip Alkohol in fester Form ist und ich habe das mein Leben lang nicht so gesehen, weil wie gesagt, meine Ärztin hat es mir verschrieben. Ich habe gedacht, das ist in Ordnung und ich hatte ja auch so viele Diagnosen, da muss man ja auch was nehmen und ich habe es aber erst auch gesehen, dass ich es missbraucht habe, weil ich mich halt überhaupt nicht mehr so an diese Gebrauchsanweisung gehalten habe, sondern ja, das einfach so dosiert habe, wie ich das gerade brauchte und wie ich so ein gutes Gefühl hatte, um so in so einer so einer bunten Welt zu leben oder ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben kann.
War das Gefühl letztendlich ähnlich wie zu viel Alkohol zu konsumieren? Ich mache mal ein Beispiel. Man hat einen harten Arbeitstag und trinkt dann, du hast vorhin gesagt, so ein Prosecco oder irgendwas anderes und sitzt dann vielleicht entspannt auf dem Sofa und kommt runter und trinkt dann vielleicht noch was, damit man einfach entspannen kann.
Ja, genau.
Kann man Tabletten ähnlich konsumieren?
Ja, kann man auf jeden Fall. Und ich glaube bloß, es ist sicherer als der Alkohol, weil beim Alkohol kommt ja wirklich, nicht sicherer, es ist einfacher, weil ich schmeiß mir eine Tablette ein, ich brauche nichts zu entsorgen, ich muss nicht einkaufen gehen, was ja auch schon, wenn man viel trinkt, wirklich ein Hindernis ist, überhaupt einkaufen zu gehen. Ich habe dann wirklich so Pseudo-Einkäufe gemacht, nur damit keiner in meiner Umgebung mitkriegt, dass ich eben zu viel trinke. Und bei den Tabletten, da kriegt das keiner im Umfeld mit, weil das so klein und nebenbei eben ist, dass man das leicht, also es ist leichter eigentlich als beim Alkohol. Mhm.
Beschreib doch mal vielleicht die Entzugserscheinungen oder was ist passiert, als du gemerkt hast, da läuft irgendwas schief? Was hast du dann gemacht?
Ja, also ich habe eigentlich erst gemerkt, dass da was schief läuft, als ich vor drei Jahre ist das jetzt ungefähr her, als ich gemerkt habe, das läuft so aus dem Ruder und ich hatte dann versucht, beziehungsweise ich habe es nicht bewusst versucht, aber ich habe halt diese Tabletten halt immer genommen und habe irgendwann gemerkt, dass das wirkt nicht mehr so und bin dadurch dann auch wieder zum Alkohol gekommen und
hast du es kombiniert, die beiden Sachen?
Ja, genau, also richtig, habe ich mir richtig den Wumms gegeben, also Tabletten und Alkohol und bin dann aber so abgedriftet im Kopf, irgendwie so wahnsinnig geworden, dass ich eigentlich nur noch so, ich bin regelrecht zusammengebrochen. Also und dann ist das Kind weggekommen, weil das Jugendamt das mitbekommen hat. Und da habe ich dann halt so gedacht, jetzt ist eh alles egal und habe wirklich Tag und Nacht gesoffen und Tabletten genommen und war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich so gemerkt habe, so jetzt sterbe ich oder das ist auch in Ordnung so und wollte meine Tiere halt, weil ich da hatte ich noch genug Verantwortung, die habe ich dann einer Freundin angeboten, habe sie gefragt, ob sie sich um meine Tiere kümmert, wenn ich nicht mehr da bin und die war dann aber so alarmiert, dass die irgendwie die Polizei gerufen hat und die haben mich dann in die Geschlossene eingewiesen und da fing eigentlich so mein Erwachen, glaube ich, an, oder beziehungsweise das war mein Tiefpunkt, wo ich gesehen habe, so geht das nicht mehr weiter und ich wollte auch nicht mehr weiter. Ich wollte eigentlich sterben und ja, so im Nachhinein bin ich froh, dass diese Freundin wirklich den Mut hatte, die Polizei zu rufen, dass die mich da eingewiesen haben, weil da fing mein Weg, glaube ich, so ja, in die Genesung, beziehungsweise da fing mein Weg an zu sehen, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr und ja, ich brauche Hilfe und konnte dann da wirklich anfangen, Hilfe anzunehmen. Also ich war dann 1,5 Jahre in verschiedenen Psychiatrien unterwegs und ja, da ist auch so ein bisschen mein Lebenswille irgendwie erweckt worden und
oh, jetzt. Eine Katze möchte auch mal was sagen. Ja, also du hattest unter anderem auch eine Katze, ja, wahrscheinlich, die du dann deiner Freundin geben wolltest.
Ja, ich hatte damals 3 Katzen, jetzt habe ich nur noch 2 und hatte ein Pferd und ja, ich wollte halt, dass diese Tiere weiterhin gut versorgt werden, weil die mir, also.
Die lagen dir ja mehr am Herzen wie du dir selbst, oder?
Ja, die lagen mir, also liegen mir sehr am Herzen und lagen mir auch mehr am Herzen als alles andere auf der Welt.
Schön, ja, Tiere geben einem doch viel zurück.
Ja.
Ja, Wahnsinn, was du alles erlebt hast. Mit manchen Sachen habe ich auch gar keine Erfahrung mit Psychiatrien oder Jugendamt oder Einweisungen, dass man irgendwo ja nicht freiwillig hingeht, sondern eingewiesen wird. Wie war das so für dich oder für dein Umfeld? Wie, du hast erzählt, das Jugendamt hat den Joshua geholt, haben die dann auch irgendwie Schritte einleiten wollen oder eingefordert? Erzähl mal, wie du da so unter Druck standest von außen.
Ja, nee, also die haben mir eigentlich keinen Druck gemacht, oder doch, die haben mir Druck in dem Moment gemacht, wo ja, Joshua eben weggekommen ist und in so eine Notunterkunft gebracht wurde. Und ja, da bin ich zu Anfang ja wirklich sehr zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, so, jetzt hat mein letzter Lebenszweck oder mein Lebenssinn, jetzt ist mir das auch noch genommen worden. Und ja, im Prinzip, also die haben das sehr unterstützt, dass ich eben ja, in die Psychiatrie gegangen bin und haben auch gesagt, dass sie Joshua jetzt eben aus der Familie nehmen, damit ich endlich mal die Möglichkeit habe, mich um mich selbst zu kümmern, weil das habe ich mein Leben lang halt auch nie gemacht. Also ich habe schon früh irgendwie angefangen, ja, bei mir zu Hause wollte ich halt immer raus und habe die ganzen Kinder in der Nachbarschaft gehütet und habe so irgendwie bin ich in andere Familien reingekommen. Ich habe mich ja als immer irgendwie Verantwortung übernommen, mein ganzes Leben lang und auch für meine Geschwister damals. Und ja, ich habe für alles andere Verantwortung übernommen, aber nie für mich selber. Und das durfte ich zu dem Punkt wirklich, wo ich in die Psychiatrie gekommen bin, das erste Mal machen, also dass ich mich um mich selber kümmere. Und von daher, also ich weiß manchmal nicht so, war das Fluch oder Segen, dass er jetzt eben weggekommen ist, weil ich ja dadurch ja wirklich, wie gesagt, meinen Lebenssinn verloren habe. Aber auf der anderen Seite hat dieses ja Plattmachen von Lebenssinn eigentlich einen ganz neuen Sinn irgendwie ergeben. Und ja, im Endeffekt bin ich da dankbar für.
Warst du damals auch deiner Freundin dankbar oder erstmal geschockt oder sauer?
Ja, ich war erstmal sauer, weil ich wollte ja nicht gerettet werden. Ich wollte ja eigentlich, ich wollte auch also leiden. Das merke ich auch heute manchmal noch. Also wenn ich so in dieses Leiden zurückfalle, was natürlich ganz oft noch vorkommt. Also es ist jetzt nicht alles, es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles plötzlich leicht ist und schön und oder nur schön. Aber ja, ich missbrauche das Leiden halt auch manchmal noch, weil das Einzige ist, was ich irgendwie mein Leben lang kannte. Da fühle ich mich sicher. Und im Endeffekt bin ich meiner Freundin sehr dankbar, dass sie damals Hilfe gerufen hat, weil ich es selber halt nicht konnte. Und das zeigt ja auch, dass ich ihr irgendwie am Herzen liege und dass sie auch das Beste für mich will. Und am Anfang habe ich nicht gesehen, dass sie das Beste für mich will. Und Aber so im Nachhinein weiß ich, dass das wirklich damit beigetragen hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und dass ich wirklich gesehen habe, dass ein Leben mit irgendwelchen Substanzen, die mich wegmachen, im Prinzip kein Leben ist. Mhm.
Ja, ich finde den Punkt interessant, wenn einen Angehörige oder gute Freunde aufmerksam machen auf ein Thema, über das man nicht gerne spricht. Und vielleicht kann man es vergleichen mit einem Soßenfleck auf einem T-Shirt oder Oberteil. Ein guter Freund sagt einem das, du hast da einen Fleck, und jemand anders guckt weg und sagt oder denkt sich vielleicht, das geht mich nichts an oder da muss ich nichts sagen. Und der bessere Freund ist natürlich der, der einen darauf hinweist, ja, weil das ja, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht und man hat einen Fleck auf dem Oberteil, dann ist das ja auch peinlich. Würdest du im Nachhinein sagen, dass es Situationen gab, wo du dankbar gewesen wärst, wenn dich andere früher darauf aufmerksam gemacht hätten, auf vielleicht deinen Alkoholkonsum?
Ja, also ich glaube schon, weil ich habe mir ja wirklich vorgemacht, es kriegt keiner um mich herum mit. Ich weiß nicht, ob es so war. Und ich glaube, ich war damals einfach noch nicht so an dem Punkt, dass ich Hilfe annehmen konnte und dass ich wirklich gesehen habe, dass die anderen ja recht hatten. Und weil ich so in meiner Wahrheit und in meiner Wirklichkeit war und ich immer so gedacht habe, so, nee, so schlimm ist das ja nicht bei mir. Ich gehe ja noch zur Arbeit und ich sorge dafür, dass mein Kind ein Frühstück mit hat. Ich kann für Joshua gut da sein, und das war immer so, ja, ich habe es halt nicht geglaubt, wenn meine Mutter mir gesagt hat, trinkst du nicht zu viel und jetzt reiß dich mal zusammen und fang wirklich mal an, richtig Verantwortung zu übernehmen und gut für ihn da zu sein.
Ja, denkst du, es haben im Nachhinein gesehen jetzt auch andere gemerkt, deine Schüler oder Kollegen?
Nee, also da, ich glaube nicht, dass sie es gemerkt haben. Weil immer, wenn es mir wirklich schlecht ging, dann konnte ich auch zum Arzt gehen und mich krank schreiben lassen. Und die haben eigentlich, war ja auch so dieser Schauspieler, der nach außen hin immer gezeigt hat, die Welt ist in Ordnung, ich habe alles im Griff. Und ich glaube nicht, dass das viele um mich herum mitbekommen haben.
Ja. Denkst du, du bist sehr diszipliniert gewesen, um so alles zu verstecken, und eine gute Schauspielerin?
Ja, also ich hatte sehr viel Disziplin, und Disziplin hatte ich auch mein Leben lang. Ich habe alles versucht, nicht nur 100%ig zu geben, damit eben keiner merkt, dass ich trinke und eigentlich überfordert bin, sondern ich habe 1000% oder Promille gegeben, um das alles aufrechtzuerhalten und um wirklich nicht zu zeigen, dass ich eigentlich ja kreuzunglücklich bin und so das Gefühl habe, ich gehöre in dieses Leben nicht rein. Mhm. Ich war so wie in so einer Einbahnstraße, so um links und rechts und nichts um mich gesehen und nur ja alles perfekt machen wollen, damit keiner sieht, wie unperfekt oder wie kaputt ich eigentlich so im Inneren bin. Mhm.
Ja, dann lass uns doch mal so Richtung schönes Leben marschieren. Du hast ja gesagt, du hattest dann wirklich einige Aufenthalte in Psychiatrien. Wie bist du denn da auf die Lösung gekommen, dass du es vielleicht alleine nicht schaffst? Und wie hat dich die Psychiatrie oder die Stationen, wo du warst, unterstützt auf dem Weg? Was haben die dir angeboten als Hilfestellung?
Ja, also die Psychiatrie war in erster Linie erstmal so, dass die mich rausgeholt hat aus meinem, in Anführungsstrichen, Elend. Da war ich das erste Mal, ich war unter einer Käseglocke und ich habe mich das erste Mal irgendwie behütet gefühlt und gut aufgehoben. Also mir hat die Psychiatrie auch wirklich damals geholfen und zu sehen, dass ich eben nicht allein bin und unter dieser Käseglocke, und da habe ich auch so das erste Mal wirklich gespürt, dass ich wirklich selber was tun muss, um da rauszukommen, mit Hilfe eben anderer oder mit Hilfe ja, von Ärztinnen und Pflegerinnen. Also da habe ich auch das erste Mal so dieses Wertschätzende kennengelernt und ich habe auch wirklich alles getan, was mir da geraten wurde. Also ich war in Gruppen, wo es viel um Skills ging, also Skills für alle, die es nicht wissen, sind Sachen, die einen ja irgendwie ablenken können und irgendwo rausbringen können aus irgendwelchen Zuständen, in denen man gerade herrscht. Also ich leide zum Beispiel auch ganz doll unter Panikattacken und da eben ja was zu finden, was mich zurückholt, damit mein Kopf nicht völlig irgendwie abspinnt und ich nur noch das glaube, was mein Kopf macht, da gibt es dann sowas wie in eine Chili beißen und ja, solche Sachen habe ich halt dort gelernt und ja, habe das erste Mal so das Gefühl gehabt, ja, ich bin dafür verantwortlich, was aus meinem Leben wird und ich darf nicht irgendwie ja, meine Kindheit oder irgendwas dazu benutzen, dass ich mir eben das Recht rausnehme, ja, ich kann ja trinken, weil alles ist ja so schrecklich und sondern, dass ich wirklich so für mich die Verantwortung übernommen habe.
Schön. Jetzt hast du Panikattacken angesprochen. Denkst du, dein Gesundheitszustand hat sich deutlich verbessert, seit du nicht mehr konsumierst?
Ja, also es hat, glaube ich, nichts so mit dem Konsum zu tun. Ja, doch, vielleicht hat es auch mit dem Konsum zu tun. Aber ich habe auch in den ersten Monaten meiner Trockenheit, also da wurden die Panikattacken zum Beispiel, die wurden noch schlimmer, als ich nicht mehr konsumiert habe, weil ich habe ja früher jedes Gefühl oder jede Attacke, die so kam, habe ich ja durch Alkohol oder Pillen gleich wieder irgendwie platt gemacht, so dass ich da gar nicht ins Spüren kam. Und seitdem ich eben nicht mehr konsumiere, merke ich, oder wurden die Panikattacken zu Anfang wesentlich schlimmer, aber ich bin dankbar, dass ich jetzt, also dass ich diese Panikattacken auch hatte, aber dass ich inzwischen wirklich lernen durfte und auch erfahren durfte, dass diese Panikattacken ja wirklich nur aus meinem Kopf oder aus meinem Geist entstehen und ja, dass ich dem jetzt wirklich was entgegensetze, indem ich das eben annehmen kann. Genauso wie ich eben annehme jetzt inzwischen, dass ich Alkoholikerin bin, nehme ich auch an, dass ich eben diese Panikattacke und diese Ängste habe. Und ja, ich darf im AA-Programm zum Beispiel ja sehr lernen, indem ich mich mit mir auseinandersetze, ja, dass diese Angst eben nur in meinem Kopf ist und dass ich das eben aushalten kann und dass ich das aushalten kann, ohne dass ich irgendwas einschmeiße, was das eben gleich wieder wegmacht. Und zu Anfang hat es echt lange gedauert, bis ich so aus dieser Panik wieder rauskam. Und ich habe es auch gar nicht so gespürt, wenn die kamen, sondern es war wie so ein Schlag, der dann irgendwie über mich kam und ich war voll in der Panik drin und war voll aus dem Leben gebeamt und inzwischen merke ich aber, wann die Angst kommt und kann dem dann gleich irgendwie was entgegensetzen, eben mit den Werkzeugen, die ich bei AA zum Beispiel gelernt habe, dass ich, ja, bei mir ist ganz, ganz doll in Verbindung gehen. Also ich war ja mein Leben lang isoliert und habe immer, war so Alleinkämpfer und mich irgendwie nur alleine gesehen und jetzt eben ja zum Beispiel jemanden anzurufen, um aus dieser Angst rauszukommen oder aus meinem eigenen Kopf rauszukommen, das tut mir unheimlich gut und ich merke, je länger ich wirklich in den Schritten bei ihr arbeite, dass ich ja immer leichter aus solchen Zuständen rauskomme und ja, dass das wirklich Hand und Fuß hat, was wir da lernen und leben und auch so, dass ich ja meine innere Kraft, also mein Gott wiedergefunden habe. Also ich sehe das immer so, dass ich so zwei Teile in mir habe, einmal so diesen kranken Teil und einmal diesen gesunden Teil, der ja leben möchte, Und der darf jetzt bei AA und mit dem Programm wirklich und mit der Gemeinschaft, also die Gemeinschaft ist wirklich das, was mir über ganz, ganz viele schwere Stunden hilft oder über Ängste und immer in Kontakt gehen, dass ich da wirklich lernen darf, so diese Angst anzunehmen und dem eben was entgegensetzen kann. Und das ist unheimlich gut.
Ach schön, das freut mich sehr für dich. Ich kann das mit der Isolation auch gut nachvollziehen. Ich war nicht so der Kneipengänger, sondern habe alleine zu Hause gesessen auf der Couch und habe konsumiert. Und ich habe es wirklich verlernt, ganz normale Gespräche zu führen oder auch Gefühle zu zeigen. Wenn es mir nicht gut ging, habe ich das keinem erzählt zum Schluss, sondern habe halt einfach konsumiert. Mhm. Und jetzt hast du erzählt, dieses in Verbindung gehen mit anderen und zu sagen, du, mir geht's gerade nicht gut. Ich habe zum Beispiel eine Panikattacke oder das Gefühl kommt auf. Musstest du das erst üben, auf andere zuzugehen und Telefonnummern zu sammeln und sozusagen den Ernstfall zu proben, wenn es dir nicht gut geht, jemand einfach anzurufen?
Ja, das musste ich sehr üben. Also ich hatte ganz doll Schwierigkeiten am Anfang. Also ich hab ja eine Sponsorin bei AA, die eigentlich immer für mich da ist, wenn irgendwas ist und die auch gesagt hat, ich kann jederzeit anrufen und die hat mir aber am Anfang immer empfohlen, wenn ich irgendwie so in der Schräglage war und sie angerufen hat, dass sie gleich gesagt hat, so, nee, ruf mal andere Frauen an und du kannst, wenn du mit anderen telefoniert hast, gerne nochmal bei mir anrufen, wo ich gesehen habe, dass die mich wirklich dazu bringt, auch mit anderen in Kontakt zu gehen, weil zu Beginn war das wirklich so, sie war meine einzige Vertraute irgendwie, die ich hatte und das tat auch unheimlich gut, aber dass ich mich nicht so auf einen Mensch irgendwie beziehe oder an einen Menschen klammer, sondern dass ich mich ganz weit aufmache für andere auch, weil da sonst auch eine weitere Abhängigkeit bestehen würde. Und also ich bin jetzt im Endeffekt, am Anfang dachte ich, oh, was soll der Mist denn jetzt, bietet sie mir an, dass ich sie anrufen kann. Und wenn ich dann mal den Mut hatte, sie anzurufen, hat sie mich dazu gedrängt, irgendwie erstmal andere Frauen anzurufen. Und ich habe aber wirklich, also ich bin ganz konsequent und diszipliniert im Programm und habe auch alles gemacht, was sie mir so geraten hat. Und ja, mit dieser Verbindung, also zu Anfang bin ich auch oft rausgefallen. Also ich hatte das erste halbe Jahr, wo ich bei AA war, auch ziemlich häufig Rückfälle. Und da habe ich das eben nicht so beherzigt, dass ich telefoniert habe, dass ich in Verbindung gegangen bin. Da habe ich halt gedacht, das reicht, wenn ich mit ihr telefoniere und wenn ich ein bisschen im blauen Buch lese. Das Telefonieren musste ich wirklich richtig trainieren und inzwischen oder auch so überhaupt ans Telefon zu gehen, wenn irgendwie eine unbekannte Nummer anruft, das habe ich mein Leben lang nicht gemacht, weil ich irgendwie immer Angst hatte und seitdem ich bei AA bin, funktioniert das wirklich. Also ich telefoniere inzwischen gerne und ja, ich habe auch hier wirklich sprechen gelernt. Also.
Schön. Du sprichst ja, ohne dass man dir Fragen stellen muss. Das fällt dir, so sehe ich das zumindest, ganz einfach und leicht. Und du lachst und deine Katzen laufen um dich rum. Ja, du machst einen sehr fröhlichen Eindruck auf mich.
Ja, das war aber nicht immer so und ist auch nicht immer so. Aber ich fühle mich jetzt auch so in Gesprächen wirklich, also ich teile zum Beispiel in Meetings auch jetzt immer und das fiel mir am Anfang auch nicht so leicht. Also ich sage immer, ich habe bei AA wirklich sprechen gelernt und auch überhaupt so gelernt, was will ich, was fühle ich? Also das war ja auch alles total weg. Ich habe ja irgendwie so einer meiner Charakterfehler ist die Oberflächlichkeit, die mich ja eigentlich mein Leben lang auch beschützt hat, aber im Prinzip hat die mich auch so vom Leben weggehalten, weil ich vieles gar nicht gesehen habe. Und jetzt da rauszukommen und wirklich zu trainieren, zu telefonieren, in Verbindung zu gehen. Und oft ist es zwar noch so, dass meine Krankheit sagt so, du bist doch besser alleine dran und machst doch wieder alleine und es ist doch alles viel zu anstrengend. Aber ich durfte wirklich lernen zu sehen, wann spricht meine Krankheit und wann spricht so dieser gute Geist in mir, der eigentlich will, dass es mir gut geht und dass ich lebe.
Ja. Ja, ich finde das so spannend, dieses in Verbindung gehen und andere zu fragen, hast du kurz Zeit zu telefonieren oder sogar aktiv zu fragen, wie geht's denn dir? Mhm. Ich nutze da ab und zu auch noch das Medium Signal oder WhatsApp und schicke auch oft mal nur eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht, indem ich frage, wie geht's dir, wie läuft's gerade? Und oft kommt dann ein Rückruf. Oder ich spreche auch eine Sprachnachricht drauf, so eine halbe Minute, Minute. Nutzt du diese Mittel auch, weil das vielleicht ein bisschen einfacher ist, eine Textnachricht zu schreiben, als wirklich jemand anzurufen?
Ja, eher seltener. Also ich nutze das zwar ab und zu, auch gerade wenn irgendjemand was postet, zum Beispiel, dass ich sage, das gefällt, oder ich musste an dich denken, das gefällt mir. Ich telefoniere eigentlich lieber, und auch wenn das altmodisch ist, oder ich dachte, es ist altmodisch.
Aber immer noch aktuell.
Ja, also aktueller denn je, also weil ich habe das jetzt für mich so entdeckt, dass ich wirklich übers Telefon in Kontakt treten kann, und es haben sich schon so viele tolle Gespräche und Freundschaften jetzt dadurch ergeben, dass ich eben angerufen habe. Und
bekommst du denn auch Anrufe von anderen?
Ja, inzwischen bekomme ich auch Anrufe. Also am Anfang habe ich immer gedacht, oh, warum muss ich immer anrufen? Und das ist alles so doof und so anstrengend. Und aber inzwischen bekomme ich auch wirklich viele Anrufe. Und auch da hat mir auch zum Beispiel WhatsApp geholfen. Ich teile ja immer in einem WhatsApp-Sprechermeeting von AA. Und über dieses Meeting habe ich ganz viele Rückmeldungen irgendwie gekriegt und merke, dass wenn ich was in die Gemeinschaft einbringe, dass ich dann auch wirklich was zurückbekomme. Aber ich muss dabei bleiben. Und seitdem ich wirklich regelmäßig teile, regelmäßig telefoniere, regelmäßig in Meetings gehe, fühle ich mich auch wirklich in der Mitte vom Boot. Also am Anfang war das, da habe ich das halt nicht gemacht, da bin ich nicht so in Verbindung getreten. Und hab mich auch nicht so dazugehörig gefühlt und habe wirklich am Rand vom Boot gesessen und mir das alles so erstmal nur angeguckt und bin ja auch ganz oft rausgefallen. Und seitdem ich aber wirklich mittendrin bin, das hilft mir wirklich, trocken zu bleiben. Und auch die Gedanken an Alkohol werden immer weniger. Also es ist zwar noch da und ich habe auch oft noch so das Bedürfnis, wenn irgendwie was schwer ist, dass ich die vermeintlich einfachere Lösung nehme, dass ich mir mich mal wieder zuknalle. Ich durfte lernen, dass wenn ich wirklich dranbleibe und gerade in den schwierigen Momenten dann in Verbindung gehe, dass ich dann vieles auflöst, was sonst der Alkohol aufgelöst hätte.
Schön. Könntest du dir vorstellen, dass du genauso trocken sein könntest oder auch clean, wenn man die Tabletten mit reinnimmt, ohne Selbsthilfegruppe? Und würde es dir genauso leicht fallen oder Freude machen?
Nein, also da bin ich also fest von überzeugt, dass das ohne Selbsthilfegruppe nicht wird. Also ich war zwar damals, als ich 10 Jahre trocken war, auch in einer Selbsthilfegruppe, aber es war halt eine ganz andere Selbsthilfegruppe. Es war der Freundeskreis und wir haben uns einmal in der Woche getroffen. Und gerade bei AA, diese Selbsthilfegruppe, das ist die Gemeinschaft wirklich. Es ist ja jeden Tag irgendwas los. Ich kann jederzeit mich mit Freundinnen oder Freunden verbinden und also ich hätte das ohne AA nicht geschafft. Also auch so dieses, das Lebensprogramm, dass wirklich das Leben wertvoll ist. Und das hilft mir immer wieder. Und also ich bin wirklich dankbar, dass ich dabei bin und dass ich das auch so sehen kann, dass ich da die Hilfe annehmen kann. Und inzwischen auch merke, dass ich selber auch Hilfe geben kann und nützlich bin und anderen Alkoholikern auch oft schon mal irgendwie aus dem Scheißgefühl rausholen kann. Das ist also wirklich ein großes Geschenk, hier mittendrin zu sein.
Ja, das ist die Notfallalarmprobe.
Das stimmt bei mir auch. Wie stellt man das jetzt aus? Haben Sie auch angekündigt, glaube ich, heute, ne?
Ja. Also es funktioniert.
Wie hast du es denn ausgestellt?
Ich habe da drauf geklickt einfach. Oh, jetzt gehen aber bei allen Geräten. Das gibt's ja nicht. Okay.
Oh, jetzt jaulen hier auch in der Umgebung die Sirenen.
Okay, dann, ich glaube, du warst fertig mit der Frage, mit der Antwort. Dann stelle ich einfach mal die nächste Frage. Du hast vorhin erzählt, Steffi, es gibt ein WhatsApp-Meeting. Erzähl mal, was das ist.
Ja, das ist auch von einer Art ein Meeting, wo ein Freund oder eine Freundin 15 Minuten zu irgendeiner Stelle aus der AA-Literatur was teilt und seine Erfahrung, Kraft und Hoffnung mitteilt. Und ja, es wird auch so schön Hosentaschen-Meeting genannt, weil das ein Meeting ist, in das man wirklich den ganzen Tag über reinhören kann. Also ich kann morgens, höre ich mir meistens, also für mich gehört dieses Meeting wirklich inzwischen zu meiner Routine, dass ich mich morgens schon sozusagen verbinde. Und es ist immer ein Thema irgendwie, was der Sprecher teilt. Und dazu können dann alle anderen, die möchten, auch 3 Minuten ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Und mir hilft das wirklich so, mich auf den Tag einzustimmen und auch gerade so diese Themen. Das ist auch das Erstaunliche bei AA. Wenn jetzt, was weiß ich, irgendwie ein Thema ist wie die Dankbarkeit zum Beispiel, dann ist das ja auch oft so, dass den ganzen Tag in verschiedenen Meetings irgendwie hört man nur über die Dankbarkeit oder sind wirklich immer Themen, ja, die mich gerade beschäftigen und wo ich auch wirklich so die Lösung der anderen hören kann und da für mich auch oft schon eine Lösung rausziehen kann.
Mhm. Ja, das Wort Dankbarkeit ist mir gerade positiv aufgefallen. Das wäre doch ein schönes Schlussthema. Erzähl doch mal, warum du heute so dankbar bist und wofür, wenn du das vergleichst mit deiner alten Zeit.
Ja, also die Dankbarkeit spielt bei mir auch eine ganz, ganz große Rolle, weil ich, fange ich mal anders an. Also manchmal habe ich irgendwie so einen ganz schrägen Tag und denke irgendwie, wenn ich abends fertig bin mit allem, dass ich dass alles wieder blöd ist und das Leben überhaupt nicht so schön ist und alles ist irgendwie schief gelaufen. Und wenn ich dann aber mir meine Dankbarkeitsliste, also ich schreibe auch jeden Abend eine Dankbarkeitsliste und mir da dann wirklich sage, wofür ich dankbar bin, dass ich dann wirklich sehen kann, was doch alles Schönes an dem Tag war, der ja vermeintlich wirklich total daneben war und wo ich eigentlich gedacht habe, ich habe den ganzen Tag nur rumgekämpft und in der Dankbarkeit sehe ich wirklich, ja, dass das doch nicht alles so ist, wie ich mir das wieder schwarz in meinem Kopf male, sondern dass da ganz viele helle Sachen auch sind und ja, manchmal sind das auch so ganz banale Sachen, für die ich dankbar bin. Also ich bin vor allen Dingen jeden Tag wieder dankbar, dass ich einen trockenen Tag erleben durfte, dass ich nichts nehmen musste, wo ich mich mit weggemacht habe, dass ich einen Tag gehabt habe, wo ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, mit dem Leben auseinandergesetzt habe. Dass ich wirklich auch von Gott nur das gegeben kriege, was ich wirklich in dem Moment auch tragen kann. Also das habe ich jetzt auch in meiner Zeit bei AA wirklich feststellen dürfen. Weil ich habe ja früher immer gedacht, so ja, mein Leben, das war ja wirklich alles, es war schlimm und es war nicht viel Schönes da, als ich aufgewachsen bin. Aber dass ich da aus diesem ganzen Elend eigentlich auch so viel Kraft ziehen konnte, weil ich mich immer wieder aus dieser Scheiße irgendwie rausgekämpft habe und dass ich dadurch, ich bin auch dankbar, dass ich dadurch sehen konnte, dass ich verantwortlich bin für mein Leben und dass ich nichts mehr benutzen muss, um es mir schlecht gehen lassen zu gehen. Also das sind, ja, ich bin auch dankbar für die Gemeinschaft, die ich hier gefunden habe bei AA, weil, ja, das habe ich mein Leben lang nicht gehabt. Also so dieses Gefühl, wirklich irgendwo dazugehören und das Gefühl, ja, dass ich liebenswert bin, dass ich lebenswert bin und dass ich ein Recht darauf habe, auch ja, es mir gut gehen zu lassen, weil ich immer nur gesehen habe, wie schlecht mir das eigentlich geht. Und im Prinzip, ja, ich bin dankbar für meinen Job. Ich bin dankbar, also ich kann da jetzt 1000 Sachen gerade aufgehen. ich bin auch dankbar, dass ich wieder lachen kann. Also das konnte ich ja auch überhaupt nicht mehr. Ich habe ja, war ja total stumpf und irgendwie in so einer, ja, wie unter so einer Steinschicht irgendwie gefangen. Und ja, das darf ich so nach und nach merke ich wirklich, wie ich das ablegen darf und so ins Leben kommen kann. Und ja, dafür bin ich vor allen Dingen dankbar.
Ach, schön. Ich hatte da letztens ein Telefonat mit jemand, der hat gesagt, wofür soll ich denn dankbar sein? Muss dazu sagen, er ist noch voll in der Sucht drin.
Okay.
Und da ist einfach, läuft alles blöd. Ja, und wenn man konsumiert, wird ja auch nichts besser. Da habe ich ihm gesagt, wenn du morgens aufwachst, sag doch mal für eine Sache Danke, sag's dir selber. Oder wenn du denkst, im Universum ist irgendwas größer als du, sag's einfach. Sag's leise oder sprich's laut aus, aber wenigstens, du musst doch eine Sache morgens finden, wofür du Danke sagen kannst.
Ja.
Lass uns doch mal eine Übung machen. Jeder zählt abwechselnd eine Sache auf, sodass jeder 5 Sachen hat.
Mhm.
Dann kommen wir auf 10 Sachen. Und wenn das die Zuhörerinnen oder Zuhörer nachmachen und das noch aufschreiben, dann haben wir es schwarz auf weiß da. Und dann sehen wir den Beweis, dass es uns ja eigentlich gut geht. Also ich fange mal an.
Coole Idee.
Wenn ich heute den Tag nehme, ich bin aufgewacht um 6 Uhr irgendwas und ich hatte ein warmes Bett. Und das Zimmer war angenehm warm. Also dafür bin ich dankbar, dass es heute warm war und ich gesund aufgewacht bin. Jetzt machst du weiter.
Ja, ich bin dankbar, ja, dass ich überhaupt aufgewacht bin, weil es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich abends ins Bett gegangen und konnte nachts nicht schlafen, weil ich wirklich Angst hatte, irgendwie nachts zu versterben. Obwohl ich immer sterben wollte, war da doch die Panik, irgendwie nicht mehr aufzuwachen. Vielleicht wollte ich auch doch nicht wirklich sterben, sondern es sind wirklich wieder so diese beiden Teile in mir. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute nüchtern aufgewacht bin.
Schön. Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen, dass ich dankbar bin, dass ich heute keinen Kopf hatte. Aber das hast du jetzt schon gesagt, dann nehme ich den Umstand, dass ich wirklich in einem Land lebe, wo es mir sehr gut geht. Ich denke, in allen deutschsprachigen Ländern geht es uns gut, aber dafür bin ich wirklich dankbar, weil ich kann nichts dafür. Ich hätte auch in einem anderen Land geboren werden können, wo ich nicht morgens immer was zu essen habe oder wo Krieg herrscht. Und da ich dazu aktuell ja gar keinen Beitrag geleistet habe. Meine Eltern haben das bewirkt, dass ich hier in Deutschland geboren wurde. Da bin ich eigentlich auch heute sehr dankbar, dass ich dieses Glück hatte.
Ich bin auch dankbar, dass ich gerade krankgeschrieben bin, weil ich merke, also ich habe gerade so einen Atemwegsinfekt. Heute ist auch, ja, habe ich das schon erzählt, der erste Tag, wo ich wieder sprechen kann. Und ich sehen konnte, dass ich für mich sorgen konnte. Also früher bin ich immer, wenn ich nicht gearbeitet habe, wieder in so ein Loch gefallen, weil ich mit mir selbst nicht alleine sein konnte. Und ich durfte hier jetzt wirklich auch so viel lernen, dass ich mir zum Beispiel gestern eine Suppe gekocht habe, obwohl ich erst vorgestern in mein Selbstmitleid verfallen wollte und so nach dem Motto, oh, keiner ist da und kocht mir eine Suppe, alles muss ich selber machen. Und aber dass ich mich so diesen negativen Gedanken oder dieser Negativschleife nicht hingegeben habe, weil oft ist es so, dass ich dann, wenn ich krank bin, wirklich so leide, dass ich aus dem Bett nicht hochkomme, nicht für mich sorge, nicht esse und dann geht's mir immer schlechter und schlechter. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich Zeit habe, zu Hause zu sein und jetzt auch diesen Podcast mit dir zu machen, dass ich hatte heute ausgiebig Zeit für meine Morgenroutine. Und ja, dass ich wirklich lernen darf, inzwischen für mich zu sorgen. Dafür bin ich dankbar.
Ja, dann bin ich dankbar, dass ich heute um 8 Uhr einen Termin nur remote hatte. Ich musste nicht um 8 im Anzug im Büro sein und mit 5, 6 Leuten in einem Besprechungsraum sitzen. Dann hätte ich nämlich ganz früh losfahren müssen, sondern ich durfte den Termin um 8 Uhr wahrnehmen auf meinem Mobilgerät. Und die Kollegen waren auf der Welt verteilt und das war so einfach. Ich musste vorher nicht mich schick machen im Bad, sondern ich konnte einfach zuhören. Die Kamera war ausgeschalten und der Termin hat anstatt im Büro, hätte der vielleicht eine Stunde gedauert mit An- und Abfahrt, wäre der ganze Tag draufgegangen und heute ging der Termin 10, 12 Minuten und dann konnte ich weitermachen. Und bin mit meinem Hund spazieren gegangen. Und dafür bin ich auch dankbar, dass es Corona gibt, dass ich dadurch Homeoffice habe und solche Termine kurz remote wahrnehmen kann mit genau so einem schönen Ergebnis.
Ja, ich bin dankbar, dass ich merke, dass ich nicht mehr allein auf dieser Welt bin, dass es so viel tolle Menschen um mich herum gibt, dass ich meine Tiere habe. Ja, und dass ich, wie gesagt, also nicht allein bin und dass ich von Gott getragen werde.
Ja, dann mache ich noch einen und du noch den letzten. Ich bin dankbar, dass es den Podcast gibt, weil der bewirkt für mich oder in mir zweierlei. Zum einen spreche ich auch über meine Krankheit. Das ist wichtig für meine Genesung und ich höre anderen zu wie dir, die Herausforderungen hatten in ihrem Leben, die ich nicht hatte. Wie du aufgewachsen bist. Mit Panikattacken kenne ich mich nicht aus. Ich war auch nie in der Psychiatrie. Ich habe auch nie Tabletten genommen. Und so kann ich mich, dadurch, dass ich das höre und lerne, besser in andere Menschen hineinversetzen. Und der Podcast ist auch für mich ein wichtiges Instrument, um anderen zu zeigen, wie gut es mir heute geht. Und die hören zu und sind vielleicht noch in der Sucht und denken vielleicht, ich schaff's alleine. Dann denken sie vielleicht ehrlich, vielleicht schaffe ich es doch nicht. Das zeigt ja die Vergangenheit oder die Gegenwart. Und jetzt erzählt hier die Steffi irgendwas von einer Selbsthilfegruppe und von Dankbarkeit. Ziemlich strange, aber vielleicht probiere ich es mal aus. Also ich bin dem Podcast sehr dankbar. Jetzt hast du das Schlusswort.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, aber ich darf ja nicht zweimal nennen. ich bin auch dankbar. Also danke, dass wir diesen Podcast machen. Also das hat mich auch wieder so ein bisschen rausgeholt und verbunden. Also ja, ich bin dankbar für diese Verbundenheit, die bei uns in der Selbsthilfegruppe herrscht und ich ja sehen kann, ich bin nicht alleine so verrückt im Kopf, wie ich das manchmal denke. Und ich bin dankbar für die Hoffnung, die ich immer wieder aus euren Geschichten hören kann und aus allem und dankbar, wirklich, ja, inzwischen, ich bin dankbar, dass ich in der Lösung leben darf inzwischen und nicht mehr so im Problem bin.
Schön. Bevor du das Schlusswort hast, noch ein kurzer Aufruf. Es gibt ja ganz viele tolle Selbsthilfegruppen und wir wünschen uns in dem Podcast eigentlich ein ganz buntes Bild. Alle Lösungswege, die es gibt. Es gibt bestimmt auch viele, die kennen wir noch gar nicht. Es gibt ja nicht nur die Selbsthilfegruppen, sondern auch andere Beratungsstellen vom Staat oder von anderen Institutionen. Wenn du einen anderen Lösungsweg gefunden hast, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, sprich mich an. Vielleicht möchtest du auch ein Gespräch hier führen, sodass wir möglichst vielfältige Möglichkeiten aufzeigen. Hauptsache raus aus der Sucht. Und jetzt, Steffi, darfst du noch alle die grüßen, die du grüßen möchtest oder noch vielleicht eine letzte Message mitgeben.
Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich für diesen Podcast und ja, ich wünsche allen, die vielleicht noch nicht wissen, ob sie Alkoholikerinnen sind oder die oder die auch schon wissen, dass sie es sind, dass ihr rauskommt aus diesem Sumpf und irgendwann an den Punkt gelangt, wo ihr Hilfe annehmen könnt. Also das ist, also ich finde immer, das ist so dieser, wenn man diesen ersten Schritt tut und wirklich spürt, ich schaffe es nicht allein. Also ihr braucht euch da keine Vorwürfe zu machen, sondern, also das habe ich auch wirklich lange gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich muss es doch allein schaffen und wieso geht das nicht? Und es zeigt wirklich von Stärke, Hilfe anzunehmen. Und ja, also ich habe ein ganz, ganz großes Geschenk bekommen, dadurch, dass ich mich jetzt auf den Weg gemacht habe, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Tolles Schlusswort. Danke, Steffi. Ja, dann verabschieden wir uns und wünschen allen, die zugehört haben, viel Kraft und Mut. Auf in die Lösung, raus aus dem Selbstmitleid und rein in die Dankbarkeit. Ich glaube, das ist so vielleicht heute ein schönes Motto von unserem Podcast, diese kleine Übung der Dankbarkeit, das noch aufzuschreiben. Vielleicht hat es irgendjemand geholfen. Danke, ja. Steffi, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir und ja, Chaka an alle, packt.
Das ist super. Bis bald. Bis Gute bald. Besserung. Danke. Tschüss.
Ja, das war die Steffi. Vielen Dank, dass du zugehört hast bis zum Ende. Und ich finde es ja klasse, dass die Steffi so eine positive Einstellung hat. Ja, ihr Motto war, such dir Unterstützung, Chaka. Und was du nicht gehört hast oder nicht gesehen hast, waren ihre lieben Katzen. Die sind während des Podcasts ab und zu um die Steffi drumherum gelaufen und auch mal über die Tastatur. Ich habe viel gelacht. Und ich freue mich so mit dir, Steffi, dass es dir so viel besser geht. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und da wir ja immer noch in Kontakt sind, weiß ich dir, dir geht es immer noch gut und das freut mich wirklich sehr. Ja, an alle anderen, wenn du ein Thema hast, egal ob mit Tabletten, Alkohol oder anderen Drogen, nimm dir doch gerne ein Beispiel an der Steffi und such dir Hilfe. Die Hand ist ausgestreckt von so vielen Leuten da draußen. Es gibt Telefon-Hotlines, Seelsorgeeinrichtungen, es gibt ja Suchtberatungen, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Kliniken und ganz viele Ärzte, die freuen sich auf dich und ja, keinen Grund sich zu schämen oder Angst zu haben. Einfach mal anfangen. Ja, was erwartet uns in den nächsten Wochen? Wir haben die geballte Frauenpower. Ich habe schon die nächsten 4 Folgen im Kasten und wir hören nächste Woche die liebe Ingrid aus Indien mit dem bayerischen Dialekt und vielen schönen Vögeln im Hintergrund, die fröhlich zwitschern. Dann kommt eine jüngere Frau aus Berlin inzwischen. Sie hat mit vielen Drogen experimentiert und dann kommt die Julia. Auch eine fantastische Story, wie früh sie anfangen musste zu trinken und dass sie auch relativ schnell wieder aufhören konnte. Und dann kommt wieder ein Mann, der Aaron aus Berlin. Also irgendwie die volle Berliner Power. Und ja, ich freue mich so drauf, die Person hier im Podcast haben zu dürfen. Ja, und sei gespannt auf die Geschichten. Total unterschiedlich. Und doch haben wir alle eins gemeinsam, das ist die Sucht. Wir haben die Lösung gefunden, raus aus der Sucht und rein in das schöne Leben. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du hast Fragen an mich oder du hast einen Wunsch, du möchtest selber mal hier im Interview sein oder dir gefällt irgendwas nicht oder du möchtest vielleicht was verändert haben im Podcast, dann schreib mir doch über das Kontaktformular, über mein Instagram-Profil täglich happy hour oder per E-Mail täglich happy hour und täglich am besten mit AE @gmail.com. Ich freue mich auf deine Nachricht oder einfach auch mal über ein bisschen Kritik oder ein Feedback. das brauche ich einfach, sonst spreche ich in mein Mikro und weiß gar nicht, was da draußen bei dir so vorgeht in deinem Kopf. Wenn dir der Podcast wirklich gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn bewertest, am besten mit 5 Sternen. Alles unter 5 Sternen macht keinen Sinn, sondern da macht Sinn, mir eine Nachricht zu schreiben, was denn verbessert werden könnte. Und wenn du mir einen Kaffee ausgeben möchtest, gerne einen koffeinfreien. Ich trinke nämlich keinen richtigen Kaffee mehr. Dann freue ich mich über eine Kaffeespende. Den Link findest du in den Shownotes. Dann bleibt mir noch herzlichen Dank zu sagen für deine Treue und auch für das schöne Feedback, was ich inzwischen bekommen durfte. Ich freue mich, dass es so viele Themen gibt, die dich auch ansprechen. Ganz gut kam die Folge an mit Marco von den Guttemplern und ansonsten noch meine aktuelle Reihe zum trockenen Januar. Jeden Tag eine Folge, wenn du sie noch nicht kennst oder jemand kennst, den es interessieren könnte, dann teile ihn doch diesen Podcast mit. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Freitag, wie gewohnt, dann mit der Ingrid von Bayern nach Indien. Bleib sauber, dein Ruben. Tschüss.